Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, in der Medizin hört man immer wieder mal die Lunge in Zimmer 36. Was bedeutet denn das denn schon wieder und warum ist dort nicht ein Mensch, sondern eine Lunge in Zimmer 36? Das Thema möchte ich heute mit einem Komplementärmediziner besprechen, einer, der halt ein bisschen mehr hinschaut als nur auf die Lunge, sondern auf den ganzen Mensch. Und es ist meine Ehre und Freude, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus.
Danke, ganz schön.
Du bist Chef der Paramed, der Chefarzt der Paramed in Baar. Außerdem aber auch noch Präsident der präventiv medizinorientierten Vereinigung, SSAAMP.
Richtig.
Ja, was auch immer das heißen möge. Aber da ist die Präventivmedizin drin und das verbreitet ihr eigentlich in ganz Schweiz, Österreich, Deutschland auch noch?
Ja, deutschsprachiger Raum.
Deutschsprachiger Raum, okay. Gut. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Lunge 36 im Zimmer, das ist ja alles andere als eigentlich das, was du dir gewohnt bist, in der Komplementärmedizin so zu reden, oder?
Ja, das ist so. Leider bei allem Positiven, wo es auch sehr hilfreich ist, dass die Schulmedizin sich organspezialisiert hat. Wenn ich ein verschlossenes Herzkranzgefäß habe, bin ich sehr froh, wenn da ein Arzt kommt, der genau dieses Ding perfekt aufmachen kann.
Ja.
Aber dadurch ist leider ein ganz zentraler Punkt verloren gegangen, nämlich wirklich, dass da auch noch ein Mensch ist, der die Krankheit hat. Und in unserer sehr apparate und strukturierten klassischen Medizin ist tatsächlich oft so ein bisschen dieser Spruch, die Lunge auf Zimmer 7 hat ein Problem, ist leider so eine gewisse Wirklichkeit auch wirklich gegeben, dass man etwas vergisst, dass da ein Mensch noch dahinter steht mit all seinen Bedürfnissen neben der Krankheit oder dem Organschaden, den er da hat, auch wahrgenommen werden zu wollen.
Also auch die Individualisierung innerhalb von einer Therapie geht doch dann ein bisschen verloren.
Ja, genau. Man hat natürlich aus notwendigen Strukturen diese Guidelines, die Leitlinien aufgebaut. Also man hat da so einen Weg, den man führen muss. Aber in dem Weg steht eben nicht der Patient. Da stehen Werte, da stehen Laborwerte, da steht eine Zahl oder es muss das und das erreicht sein und das Cholesterin muss den Wert unterschreiten. Und so muss das alles jetzt sein. Wie es dem Herrn Müller, bei dem er das macht, dabei geht, steht in keiner Leitlinie. Also es ist so, der Teil wird auch in keinen Guidelines oder Qualitätsstrukturen, heute muss man ja alles qualitätskontrollieren, also ich kann qualitativ höchstwertige Medizin machen, aber der Patient interessiert gar nicht. Und das ist so eine Struktur, wo ich schade finde, dass das vergessen geht. Es ist ja nicht das eine tun, das andere lassen, sondern beides machen. Das ist die Kunst, das glaube ich, nachher auch den Menschen wieder zu integrieren.
Du hast vorne gesagt, dieser Lungenspezialist, der genau da reinschaut und das in Ordnung bringt, das hat eigentlich die Bewunderung verdient von uns allen.
Unbedingt.
Aber ich frage mich immer wieder, wir haben dann eine Wirkung behandelt, die notwendig war zu reparieren, aber es ist eigentlich jetzt nur das Problem auf Zimmer 36, aber immer noch nicht die individualisierte Behandlung der Ursache, oder?
Ja. Das ist genau das. Also warum ist das überhaupt entstanden? Was sind die Faktoren, die in diesem Einzelfall eben bei Herrn Müller dazu geführt haben? Und bei Frau Meier, die vielleicht das gleiche Problem hat, ist aber die Warum-Kette eine ganz andere gewesen. Und dann muss man eben auch das noch anschauen. Nicht nur einfach das Problem wieder lösen, sondern auch die versuchen, die ganzen Ursachen aufzubauen und daran auch dann dafür zu sorgen, dass es eben nicht nochmal passiert und oder andere Dinge auch noch passieren können, indem ich den Menschen und seinem Individuum wahrnehme. Und das ist auch das, wo viele Menschen negativ kritisieren an der modernen Entwicklung. Wenn Patienten bei mir in die Sprechstunde kommen, ich frage immer so, was kann ich tun, warum kommen sie eigentlich? Das ist überzufällig häufig einer der ersten Sätze, weil ich auch was dazu beitragen möchte, gesund zu werden. Also das ist so, die Leute kommen wirklich mit dem Wunsch primär, kann ich nicht auch was machen? Das ist ganz extrem in der Onkologie, da ist es wirklich 99% der Fälle ist wirklich das der Satz, ich möchte auch was tun, mithelfen. Und diese Wünsche werden leider ganz oft in der klassischen Medizin einfach nicht mehr gesehen, gar nicht gehört, weil man es halt untergeht in dem Überwust der Gerätemedizin und der Laborwerte. Und deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, eben nicht das eine weglassen, sondern das andere zu integrieren. Das ist ja das, was wir als integrative Medizin eigentlich wollen, das aber unbedingt den Patienten wieder ins Boot nehmen.
Also weil man es nicht weiß oder weil man es nicht kann?
Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ist es beides, aber es hat auch was mit dem Können im Sinne des Wortes zu tun. Man muss sich so spezialisieren auf bestimmte Teile, dass man fast gar keine Zeit und kein Blickfeld hat, das andere noch zu integrieren. Oder man hat dann so das Gefühl, ich kümmere mich jetzt um das andere macht dann der andere. Und das ist so ein bisschen der Verlust der Generalisten, ist dann ein nicht ganz unerhebliches Thema, dass da mindestens einer irgendwo sein müsste, der das Ganze so ein bisschen büschelt. Und schön wäre es eigentlich, wenn alle in einem Team schaffen würden, wenn man sich einfach bewusst wäre, es geht da nicht um Selbstverwirklichung im Medizinbereich, sondern jeder trägt Teil an einem Ganzen, nämlich dem Wohle des Patienten. Und jeder hat seinen Teil und seinen Baustein, aber ordnet sich ein in das Gesamtbild. Das wäre eigentlich ja das Ziel von allem.
Das wäre das der Wunsch. Ja. Ja. Aber die Fakten sind ja, ich meine, jeder Mediziner hat eine unglaublich tolle Ausbildung genossen, pharmazeutisch orientiert. Ja. Das ist die Ausbildung, die ist gut und berechtigt. Ja. Aber jeder Mediziner weiß ja dann auch doch auch, oder meine Frage an dich, weiß es auch, dass er auf der Wirkungsebene arbeitet, aber nicht auf der Ursachenebene. Ja. Ist das eigentlich bekannt?
Irgendwie schon. Es geht nur in der Wertigkeit verloren. Im Studium lernt man primär natürlich erstmal Ursachen-Wirkungsdenken im Sinne von, okay, ich habe jetzt einen Herzfehler oder so. Man hört dann Risikofaktoren, das ist das, was man weiß. Es gibt Risikofaktoren, da ist sich natürlich grundsätzlich auch jeder bewusst irgendwo. Aber dann, vor allem gegen Ende des Studiums, wird das eigentlich verlassen, das System, weil letztendlich nachher die Ausbildung und hart ausgedrückt dann nachher die Prüfung, die beruht eben auf Einzelstrukturen. Also ich muss dann halt das und das so zeigen. Ich muss erklären können, wie funktioniert jetzt die Lunge und wie ist der Gasaustausch ganz genau. Aber ich werde selten gefragt über den Menschen, der mit da eine Rolle spielt. Also getestet werden Pathogene oder sonstige Strukturen, Wissen. Aber so dieses richtige Arbeiten geht eigentlich auch in der Prüfung letztendlich flöten. Das ist so, je mehr schriftlich geprüft wird, desto weniger kann ich den Menschen einbauen. Eine mündliche, direkte Prüfung ist eigentlich der beste Weg, auch die soziale Komponente eines angehenden Arztes zu testen und wird ja kaum noch gemacht.
Ja, ich meine, ich kenne schon so Lösungssysteme, die dann angeboten werden. Wenn jemand Diabetes hat, kriegt er halt dann regelmäßig seine Insulininfusionen, damit es nicht mehr in eine arge Situation kommt. Aber es ist ja auch wieder nicht ursachenbezogen.
Er kriegt dann, wenn es gut kommt, natürlich auch noch eine Ernährungsberatung, die ihm das erklärt. Aber das noch weitergehende Drumherum geht dann doch wieder flöten. Und die Ressourcen, die der Patient vielleicht eben doch hätte, die man aber vielleicht auch noch wecken muss, das ist schon klar, die kommen nicht immer freiwillig, aber dieses an den Ressourcen arbeiten, das geht natürlich oft so ein bisschen daneben. Und ein Punkt, da muss man aber halt auch ehrlich sein, der es für die Ärzteschaft auch schwieriger macht, wenn man von, ich sage es jetzt mal so, von Gesetzes wegen aufoktroyiert bekommt, dass nach 20 Minuten das ärztliche Gespräch beendet sein muss,
dann ist in der Schweiz ist das 20 schwierig. Minuten?
Das ist so.
Und in Deutschland 5?
In Deutschland ist es noch härter, das ist es so, ja. Also da geht es dann mehr auch um wirtschaftliche Komponenten. Aber es sind, das Gespräch hat dann gefälligst beendet zu sein. Also natürlich darf man länger reden, kriegt einfach kein Geld dafür, also macht das dann umsonst. Was wirtschaftlich in der Arztpraxis
auch nicht geht. Wir hatten doch mal eine Abstimmung in der Schweiz zur Förderung der Komplementärmedizin. Haben wir es jetzt auf diese 20 Minuten heraufbefördert oder abgestimmt, dass wir da 20 Minuten wollen? Aber dass diese Gesprächskultur und die Evolution eines Problems ist ja eigentlich gerade in dieser Empathie zwischen Patient und Arzt entscheidend.
Ja. Das ist leider im aktuellen System, wir reden jetzt primär natürlich von der Schulkassenmedizin, also Privatmedizin und Patient zahlt alles selber, kann ich ja 2 Stunden mit dem reden. Aber wenn ich möchte, dass die Krankenkassen das übernehmen, dann bin ich in diesen extremen Zeitstrukturen. Das hat sich leider, wenn man so will, verwaltungstechnisch in eine Richtung entwickelt, die schwierig geworden ist. Und man muss, wenn man ein bisschen länger reden will, aufwendige Begründungen argumentieren. Warum muss ich jetzt nicht nur 20 Minuten oder 10 Minuten? Wieso musste ich jetzt 30 Minuten reden? Begründen Sie das bitte. Schreiben Sie uns 3-seitige Briefe. Warum es Ihnen einfällt, mit einem Patienten so lange zu reden? Also es ist ein schwieriges System entstanden, wo es natürlich ein Hausarzt, der vielleicht ganz viele Patienten hintereinander betreuen muss, dadurch auch schwieriger macht, den Patienten zu integrieren. Und trotzdem muss es ein zentrales Ziel sein, das Individuum in den Vordergrund zu stellen und nicht die Krankheit, die das Individuum hat.
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Professor Wallach, der über die Placebo-Nocebo-Forschung, Bewusstseinsforschung, unglaubliche Pionierarbeit geleistet hat. Da haben wir zum Beispiel auch gesagt, speziell das Gespräch eines Arztes mit einem weißen Kittel, das wird von einem Patienten unglaublich angesehen. Und diese Wirkung alleine lässt sich wissenschaftlich dokumentieren mit unglaublichen Erfolgsergebnissen. Ja. Also eigentlich wären wir doch alle gut beraten, dem Arzt mehr Zeit einzuräumen.
Ja, deswegen ist das für mich auch eine der größten Fehlentscheidungen in gesamtgesundheitspolitischen Elementen. Das hat in Deutschland ja schon mal angefangen gehabt, dass man bei Ärzten Zeitlimitationen einbaut. Also man begrenzt bewusst von außen genau diese potenzielle oder eigentlich für mich zentrale Leistung eines Arztes, im Gespräch mit einem Patienten Dinge zu vermitteln. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dieser Thema Nocebo, Placebo. Nocebo ist, ich schade mit meinem Wort, das ist nicht gut. Placebo ist nicht eingebildete Medizin. Placebo heißt, ich helfe mit meinem Wort. Also, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich mit einem Patienten auseinandersetzen führt, wie du sagst, teilweise zu klar messbaren Veränderungen, die nichts mit Einbildung zu tun haben. Es wird immer noch beschrieben, Placebo sei irgendwie, man könnte fast meinen, die Verarschung des Patienten. Also man macht was, wo gar nicht wirken kann und trotzdem wirkt. Das ist Einbildung. Das ist ja kompletter Unsinn. Placebo ist die Macht meines Wortes und meiner, hart ausgedrückt, meiner Empathie einem Patienten gegenüber. Ich will dem jetzt helfen und zwar bewusst und dann tue ich das, aber es hat nichts mit Negativem zu tun. Und das wirkt, aber das geht komplett verloren und das verlieren wir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Medizin.
Ich habe mal gelesen, zwischen 50-80% Heilungserfolg.
Definitiv.
Durch diese Medizin, das ist unglaublich.
Ja, indem ich den Menschen wahrnehme, ihn integrativ einbinde, ihm auch entgegenkomme. Ich muss wirklich gucken, was sind seine Ressourcen und gegen die Ressourcen arbeiten. Macht nicht so viel Sinn, aber jeder Mensch hat seine Ressourcen und die aufgreifen und in den Prozess einbauen. Viel effizienter, aber natürlich verkaufe ich dann keine Medikamente. Das ist das Thema.
Ich möchte mal das System noch schnell kurz hinterfragen. Ich habe gelernt, dass man eine Reglementierung machen muss, weil es einen Missbrauch gegeben hat. Ja. Aber wie kann denn eigentlich in einem Gesprächskultur zu viel Missbrauch gegeben haben?
Also, ja, also natürlich ist klar, solche Strukturen kommen nicht einfach so aus der Philosophie heraus, sondern weil es Übernutzungen gab. Es gab, das ist so, auch Ärzte sind nicht immer positiv. Es gab Ausnutzungen, dass es Abrechnungen gab, wo dann ein Arzt an einem Tag 26 Stunden gearbeitet haben muss.
Okay.
Was schwierig vorstellbar ist. Aber das sind ja nicht, das sind Einzelfälle. Die Mehrheit hat das ja nicht gemacht. Aber wegen einzelner schwarzer Schafe kamen natürlich letztendlich Regulationssysteme auf, obwohl ich immer noch nicht glaube, dass das gerechtfertigt ist. Man muss halt dann einfach das schwarze Schaf herausnehmen und dann entsprechend sanktionieren. Aber es ist eigentlich kein Argument, dem Arzt diese Kompetenz wegzunehmen. Das ist eine Kompetenzbeschneidung, eine schwerwiegende Kompetenzbeschneidung von mir als Arzt, wenn mir die Zeit begrenzt. Das wäre, wie wenn ich einem Automechaniker sage, so, du machst jetzt eine Autoreparatur, hast genau 20 Minuten.
Sind das bei allen Krankenkassen dieses 20
Minuten? Ja, das ist nicht auf eine Kasse beschränkt, das ist ein System, wo unser Gesundheitssystem festlegt. Ja.
Also dann reicht es nicht, wenn wir jetzt einen Vertreter der Krankenkasse hier mal einladen würden in ein Gespräch über genau dieses Thema. Müssen wir da noch mit anders ansetzen?
Die Krankenkassen, das ist dann mehr Santé Suisse, das wäre ja der Verbund, weil es geht nicht um die einzelne Kasse, es geht ja wirklich um die Kostenträger. Die sind natürlich schon mit im Boot. Für diese ist es natürlich angenehm, wenn man gewisse Begrenzungen einführt, weil das klare Kostenreglementierung gibt. Die müssten unbedingt ins Boot. Aber natürlich muss auch die Regulationsseite von der Regierung her mit ins System hinein, weil dort werden ja die Entscheidungen getroffen. Mhm. Die Krankenkassen sind so wie die Ärzte in einem Boot, aber die Entscheidung setzt natürlich Bundesamt für Gesundheit und Ähnliches um.
Okay.
Aber es wäre mal eine interessante Diskussion wert.
Ja, fragen wir uns mal, mit wem wir da mal einladen dürften, um dieses Gespräch zu führen. Wäre sicher spannend. Du wärst bereit, auch dabei zu sein?
Ja, unbedingt.
Ah, großartig, danke. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jemanden kennen, der hier in einer verantwortungsvollen Position wäre, mit dem wir diese Diskussion jetzt habe ich, mal führen dürften über die Sinnhaftigkeit von Beschneidungen, von Beratungszeit eines Arztes zum Patienten, dann wäre das schon ziemlich cool, hier einmal zu dokumentieren. Ich komme wieder zurück zur Lunge 36. Mhm. Ich habe mal einen Fall gehabt hier im Haus. Ich habe einen Stoffwechsel gemessen, also eine lapidare Stoffwechselmessung mit einer Ernährungsberatung zusammenhängen. Da kam ein Herr, der hatte schon 4 Chemotherapien hinter sich. Mhm. Ich habe ihn gemessen. Er war zu 100% im Zuckermodus. Ich habe gefragt, ob er gefrühstückt hat und er sagt mir, ja, 3 Gipfeli. Kriege ich so einen Hals? Ich weiß gar nicht. Wird nie in der Onkologie erklärt, dass man vielleicht den Zucker, die kohlenhydratlastige Ernährung, die der Körper zu Glucose macht, reduzieren sollte bei Tumorerkrankungen?
Wenn ich jetzt nie sage, ist natürlich nie, aber oder in der Regel nein. In der Regel wird das genau eben nicht beobachtet oder beachtet. Man gibt sich zufrieden, weil natürlich ist das die Grundlage. Der Patient darf kein Gewicht verlieren. Also wie er das macht, ist mir eigentlich egal. Er darf einfach kein Gewicht verlieren, was ja auch stimmt. Eine Cachexie wäre ein Todesurteil, wenn der Körper immer abbaut. Weil man eben zum Beispiel jetzt die Ernährung gar nicht so als wertschätzender Teil ansieht, sondern nur als wichtig ist, dass genügend Kalorien da sind und gut ist, damit die Leute nicht verhungern. Dass man die Ernährung aber auch als Teil eines Therapiekonzeptes und dann jetzt eben als Teil des Patienten noch mit rein, weil das muss er ja machen, das heißt, dafür ist er verantwortlich. Das wäre jetzt sein Job, das zu tun. Das geht dadurch im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Das ist eben genauso ein ganz einfacher Mechanismus, wo man mit wenig Aufwand genau diesen Patienten jetzt mit ins Boot hineinnimmt. Mhm. Er kommt aus dieser aktiven Duldungsrolle, aus dieser passiven Duldungsrolle in eine aktive Mitarbeitsrolle hinein, weil das ist das, wo auch gerade im Onkologiebereich viele Patienten mir erzählen, eines ihrer psychologischen Probleme ist, dass sie immer nur passiv alles aushalten müssen. Also der muss da jetzt liegen, der muss die Chemo aushalten, muss die Nebenwirkungen aushalten und so. Mhm. Macht das auch, ist ja auch bereit dazu, aber er kriegt nie mal was, so und hier ist jetzt ihr Job, das müssen sie jetzt machen, das fehlt. Und das wollen die Menschen und aus meiner Sicht, das muss man auch. Wenn ich das nicht habe, diesen aktiven Teil eines Patienten, wird ein Erfolg nie 100% sein. Es braucht auch dieses Mitmachen des Patienten. Und ich kenne jetzt keinen einzigsten Patienten, der nicht mitmachen wollen würde. Aber wenn das halt nicht wahrgenommen wird und auch diese Bedürfnisse gar nicht wahrgenommen werden, dann ist das schade.
Wachsen wir in diese Richtung rein, wo dann wirklich die Lunge auf 36 die Information kriegt, vielleicht weniger zu rauchen oder die Ernährung umzustellen, um hier möglichst viel gesunde Vitamine und Energien in den Körper zu kriegen, richtig zu atmen, wo einfach wirklich, wie du sagst, wo Fachexperten zusammen das Wohl des Menschen in diesem Zimmer 36 im Fokus haben?
Es wäre zu wünschen, wenn das so käme. Ich befürchte allerdings, dass es nicht wirklich passiert. Eben, dass man in eine Ernährungsberatung kommt, ist ja klar, das ist was anderes. Mhm. Aber dass man wirklich in einem Art von Teamverbund von Spezialisten mit solchen Patienten arbeitet, scheitert in der Regel schon an Kostenstrukturen, dann an Aufwandsstrukturen, aber auch schon wieder an solchen Zeitqualitätsstrukturen. Wenn man sieht, wie oft Pflegepersonal heute Zeit verbringen muss, genau zu dokumentieren, wie viel Tupfer man verwendet hat in einem elektronischer Datenbank und damit Zeit verloren geht, mit dem Patienten zu reden, weil ich zuerst aufschreiben muss, ich habe 3 Tupfer, 7 Pinzetten und sowas verbraucht, dann ist eben das die Frage, wo der Schwerpunkt liegt. Mhm. In der qualitativ-dokumentatorischen Situation oder im Umgang mit dem Menschen, der Person und seinen Bedürfnissen. Ja, und das sind ja häufig von außen kommende Strukturen, die einem das vorzwingen. Nicht, dass man das freiwillig macht, das alles zu dokumentieren, sondern ich muss das tun, tue ich es nicht, arbeite ich qualitativ schlecht. Oder bei uns Ärzten werden Qualitätsstrukturen aufgebaut, die aber nicht unbedingt darauf beruhen, wie gut es dem Patienten geht, sondern ob ich im Verhältnis zu anderen Ärzten genau gleich viele Medikamente verschrieben habe. Habe ich das nicht, bin ich qualitativ schwierig.
Wenn ich jetzt sehe, du bist ja der Chefarzt der Paramed im Bar. Mhm. Das ist ja eine unglaublich großartige Adresse. Wie praktiziert ihr das? Das, was du mir jetzt erklärst, wie es eigentlich sein sollte, kriegt ihr das schon umgesetzt?
Wir bemühen uns zumindest. Und wir können es eigentlich nur so praktizieren, dass wir in den Möglichkeiten, die auch uns gegeben sind, auch hier wieder im Team arbeiten. Weil ich kann auch nicht alles. Das ist unmöglich. Ich versuche viel zu wissen, aber nicht unbedingt alles zu können. Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt für diesen Patienten glaube ich, wäre jetzt das und das, entweder das Thema Ernährung oder auch eine körperliche Behandlung oder was auch immer.
Oder der Zahnarzt.
Oder der Zahnarzt natürlich, also irgendeine Maßnahme, die ich aber selber nicht kann. Dann habe ich aber jemanden, der das übernehmen kann. Das heißt, ich gebe dem Patienten dann im Team jemand anders zur Weiterbehandlung. Und da muss man so diese, man muss nicht das Gefühl haben, alles selber machen zu müssen.
Eher die Supervisor-Rolle, oder?
Nachher geht es in eine Art Supervisor-Rolle und da gibt es Leute, die Dinge viel, viel besser können und die sollen auch das dann tun, wo sie viel besser können. Und dann muss man die Patienten wieder ins Boot nehmen und dadurch eigentlich arbeiten. Das ist eigentlich das. Es kann nur ein Teamwork sein. Man kann im Gesundheitssystem Einzelkämpfermentalität, ist völlig weg. Mhm. Und deswegen tauschen auch wir Ärzte untereinander Patienten. Wenn ich das Gefühl habe, mein Kollege ist für diesen Patienten besser, dann ist ja wohl klar, dass er den weiter behandeln muss und nicht ich, bloß im Sinne von, das muss ich jetzt, weil ich bin der Einzige. Das wäre schade. Also man muss wirklich versuchen, ganz offen in einem Team zusammen zu schaffen. Und das ist eigentlich sehr befruchtend und sehr schön für alle Beteiligten.
Weißt du, wenn diese ganze Kommerzialisierung gar nicht wäre, sondern wenn ein Arzt wirklich sein Lohn hätte, sein fixes Lohn, egal wie hoch, und er eigentlich nur noch die Aufgabe hätte, Menschen gesund zu erhalten, würde wahrscheinlich viel schneller die Bereitschaft da sein, weiterzureichen, oder? Ja.
Das wäre natürlich das Wunderland, wenn man eine Chance hätte, genau so ein bisschen anders gesichert zu arbeiten und nicht im Sinne von, ja, jetzt muss ich sehen, dass ich diese Zeiteinheiten hinkriege, dass ich noch meinen Medikamentenumsatz und da muss ich das genau berechnen, damit das alles funktioniert und so. Und man hätte eher ein anderes Surrounding, wäre natürlich viel, viel schöner, weil man dann eben mit anderen Motivationen gewisse Dinge tun muss und nicht gleich im Hinterkopf noch einen Taschenrechner laufen muss.
Mir ist ein Zitat noch bekannt von einem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, der hat gesagt, das Leid der einen kann nicht das Glück der anderen sein.
Ja.
Das trifft ja wirklich perfekt auf die Medizin eigentlich zu. Ja,
definitiv. Natürlich ist, wir sind in einer Welt, wo Wirtschaftlichkeit das Thema sein muss, das steht ja außer Frage. Und trotzdem muss man sich schwer überlegen, wie weit in der Medizin wirtschaftliches Handeln wichtiger ist als ärztlich-medizinisches Handeln. Und das ist natürlich enorm schwierig geworden.
Aber gerade dieser Verband, wo ihr jetzt hier auch, wo du leitest, kriegt ihr eigentlich durch, wie viele Mitglieder habt ihr?
Also in der SSAMP sind wir jetzt insgesamt bei knapp 350 Mitgliedern. Das sind Ärzte, Apotheker und Fachpersonen. Größerer Teil sind Ärzte, wo sich wirklich die Leute so ein bisschen versuchen zu vernetzen und untereinander auch das Wissen auszutauschen und auch zu wissen, ah, der arbeitet jetzt so, da kann ich auch mal Patienten dahin schicken, wenn ich das Gefühl habe, der bräuchte jetzt noch diese andere Geschichte. Man muss also so Netzwerke aufbauen.
Also ich habe viel gelernt an diesem Kongress, wo ich da dabei war im Februar, muss ich schon sagen, das ist wirklich unheimlich wertvolles Wissen, kann ich jedem Therapeuten empfehlen. Also wenn man da sich mitmachen will und diesem Gemeinschaftsdenken ein Teil sein will, wo man sich gegenseitig die Patienten auch mal weiterreichen kann, dann wäre dieser Dachverband sicherlich...
Absolut. Wir sind wirklich ein neutraler Verband, eine Fachgesellschaft, die nicht irgendwo unter Einfluss steht, nicht abhängig ist von irgendwas und deswegen können wir uns auch trauen, bei Vernetzungsunterricht Thematas mal anzusprechen, die vielleicht nicht ganz Mainstream sind, sondern versuchen auch kritisch, im wahrsten Sinne des Wortes, kritische Debatten in die Wege zu leiten. Es ist nicht immer so, dass überall Einigkeit herrscht, sondern dass man da durchaus auch mal unterschiedliche Meinungen diskutieren muss, aus meiner Sicht, weil in der Medizin kann es nicht schwarz-weiß geben. Es muss immer auch ein Grau geben, wo man verschiedene Bereiche miteinander vermischen muss.
Das immer wieder, statt die Lunge auf Zimmer 36 ist es halt immer noch ein Mensch.
Ja, und für den muss die Behandlung ja auch stimmen. Also eine Behandlung zu machen, die laut Lehrbuch perfekt ist, für den Patienten aber nicht passt, wird nur einen ganz begrenzten Erfolg haben und nicht wirklich zu einer Heilung führen.
Danke ganz herzlich, lieber Simon. Danke für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie hoffentlich auch mitbekommen, was wir auch mit dieser Sendung erreichen wollten, nämlich diese globale Sichtweise auf den Menschen zu optimieren, zu fokussieren, dass immer ein Mensch sehr individuell ist und dass Krankheiten nebst einer Wirkung immer auch eine Ursache haben und dass eben Komplementärmediziner, so wie er zum Beispiel, unser Studiogast, es ganz anders anschaut, als leider oft heutzutage in vielen Praxen, wo schnell alles in 5 Minuten oder 20 Minuten abgewickelt werden muss, gar nicht mehr möglich ist. Ich frage mich einfach, ist dieses System wirklich gesund oder ist es krank und sollten wir hier nicht mal irgendwann was ändern, sodass der Arzt seine Empathie und sein Wissen mit seiner Zeit am Patienten übertragen kann. Ich finde das unglaublich wertvoll. Herzlichen Dank, Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.